Märchen der ARD. Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.
Es war einmal der Töpferjunge Michel. Er wohnte mit seinem Vater und seinem Bruder Kaspar in einem kleinen, behaglichen Haus mit einer gemütlichen Töpferwerkstatt. Eines Abends schickte der Vater die Brüder zum Holzsammeln in den Wald beim Teufelsmoor. Dichte Nebelschwaden waberten wie graue Schleier über dem Sumpf. Bäume knarrten im Wind. Unheimliche Geräusche kamen aus dem Moor. Michel und Kaspar klaubten trockene Äste und stapelten sie auf einen Karren. Kaspar schlotterten vor Angst die Knie. Immer wieder sah er sich um. Da fuhr er plötzlich erschrocken zusammen und starrte in die Nacht.
Was ist?
Da war was.
Kaspar, da ist nichts.
Michel, da war was und es hat mich berührt.
Michel sah seinen Bruder verständnislos an. Kaspar dagegen lud eilig weiter Äste auf den Karren. Er wollte nur weg von hier, zurück in die warme Töpferwerkstatt. Da entdeckte Michel auf dem Boden einen Tierschädel mit Hörnern. Fasziniert hob er den Schädel auf und tippte Kaspar auf die Schulter. Kaspar drehte sich um und Michel hielt ihm den Tierschädel direkt vors Gesicht.
Nein! Mann, bist du irre!
Nein!
Dann lass den Quatsch!
Komm schon, ich wollte dich ein bisschen aufmuntern.
Ich lass das, hier ist alles verflucht.
Eilig lud Kaspar die letzten Äste auf den Karren und machte sich auf den Heimweg. Michel folgte ihm, kopfschüttelnd.
Sag mal, wieso macht dir das Moor Angst?
Das Moor ist eine Todesfalle. Ein Schritt daneben und das war's.
Ja, das weiß ich ja, aber...
Nicht aber!
Jetzt sag doch mal.
Was?
Also... Diese Angst, wie hat sich das angefühlt?
Wenn du auch nur irgendwem erzählst, dass ich Angst hatte, Michel.
Ja, ist ja gut. Es ist nur, weil ich halt wissen will, wie das ist.
Und ich will nicht darüber reden, klar?
Spätabends kamen die Brüder zurück ins Dorf, in die Gasse der Töpfer. Vereinzelt schien noch Licht aus den Fenstern. Michel und Kaspar betraten die Töpferwerkstatt. Auf den Regalen waren fertig gebrannte Tonkrüge aufgereiht. Ein alter Brennofen stand in der Ecke. Der Vater saß an der Töpferscheibe und war gerade dabei, eine hübsche Vase zu töpfern.
Na, Ben.
Gott sei Dank, ihr seid heil zurück. Und? War's schlimm?
Kaspar war noch immer kreidebleich. So tief saß ihm der Schreck in den Gliedern. Michel lief Kaspar wie ein Gespenst entgegen.
Hör auf, hab ich gesagt.
Mach dich nicht lustig über deinen Bruder, Michel.
Genau.
Angst ist auch was Gutes.
Es tut mir leid, Vater. Es ist nur, weil ich weiß nicht, was das ist. Angst. Furcht. Gruseln ist alles.
Michel, du weißt, dass das Moor verflucht ist, ja? Und das macht dir keine Angst?
Nein.
Der spinnt.
Michel.
Im Moor lauern Tausende von tödlichen Gefahren.
Und nur wer sich fürchtet, der kann sie erkennen. Schau mal deinem Bruder, was der alles kann. Töpfern, tanzen, Kessel flicken, Pferde beschlagen und... Was kann er noch?
Kochen.
Ja, auch. Er kann sich fürchten.
Sich fürchten.
Wenn Gefahr droht.
Er weiß, wann man sich verdrücken muss. Und das ist lebenswichtig. Ja.
Was machen wir da bloß? Vielleicht kann ich das Fürchten ja lernen.
Am nächsten Morgen am Fuße eines riesigen alten Schlosses. Eine kleine Zeltstadt, bestehend aus vielen weißen Zelten, war auf einer großen Lichtung aufgebaut. Es war das Lager des Königs. Seine Untertanen gingen ihrer Arbeit nach. Die Tochter des Königs, Prinzessin Elisabeth, trat auf die Wiese. Sie hatte eine Pluderhose und Reitstiefel an, hielt in der Hand Pfeil und Bogen und sah eher aus wie ein Bogenschütze und nicht wie eine vornehme Prinzessin. Die Untertanen scharten sich interessiert um Elisabeth, als die einen Apfel auf die Wiese legte, einen Pfeil in ihren Bogen spannte und konzentriert in den Himmel zielte.
So ein Schuss ist unmöglich, Prinzessin.
Ach ja?
Gekonnt ließ die Prinzessin den Pfeil in die Luft schnellen. Der Pfeil sirrte in den Himmel, immer höher und höher, bis er schließlich kehrt machte und den Apfel kerzengerade von oben durchbohrte. Elisabeth blickte triumphierend in die Runde.
Elisabeth!
Alle waren schwer beeindruckt. Alle. Außer ihrem Vater.
Elisabeth!
Die Stimme kam vom Königszelt. Der König blickte von einem Balkon entnervt auf seine Tochter herab.
Elisabeth!
Elisabeth hob den Apfel mit dem Pfeil auf, versteckte beides hinter ihrem Rücken und ging ihrem Vater entgegen.
Ja.
Was um alles in der Welt machst du denn?
Nix.
Ergeben zeigte Elisabeth ihm den aufgespießten Apfel.
Ich hab nur ein bisschen geübt, Papa.
Eine Prinzessin übt nicht.
Eine Prinzessin schießt nicht mit Pfeil und Bogen. Sie trägt keine Hosen, reitet nicht wie ein Kerl, etc., etc. Und überhaupt, wie siehst du wieder aus?
Gefällt's dir nicht?
Eine Prinzessin ist einfach nur Prinzessin. Du willst doch eines Tages auch wieder in einem richtigen Schloss wohnen. Mit anständigem Bett, warmem Feuer, etc., etc.
Nein, ich habe andere Pläne, etc., etc.
Das ist wie ihre Mutter, Gott hab sie selig. Was mache ich nur mit diesem Kind?
Kann ich jetzt gehen?
Elisabeth, nur zur Erinnerung. Unser geliebtes Schloss.
Ist verflucht samt Schatz und allem nicht mein Problem.
Oh doch?
Nein, kannst du vergessen. Ich bin kein Preisgeld.
Doch. Es wird eines Tages ein Prinz kommen und der wird unser Schloss von diesem Spuk erlösen. Und den?
Einer der königlichen Leibwächter blies mit den Lippen eine Fanfare.
Den wirst du heiraten. So einfach ist das. Punkt, aus, Schluss.
Ohne mich.
Damit machte Elisabeth auf dem Absatz kehrt und rannte davon.
Elisabeth? Elisabeth?
Doch Elisabeth war bereits auf ihr Pferd gesprungen und im gestreckten Galopp aus der Zeltstadt geritten. Der Töpferjunge Michel lief unterdessen gut gelaunt durch den Wald.
Ich möchte mich mal gruseln durch Mark und durch Bein. Dann könnte mein Vater endlich stolz auf mich sein. Nur einmal richtig fürchten, wie alle anderen auch. Wenn ich doch einfach wüsste, was man dazu nur braucht.
Da erblickte Michel ein fremdes Mädchen, das mit seinem Pferd an einem Bach Steinchen über das Wasser springen ließ. Es war Prinzessin Elisabeth. Michel pirschte sich langsam heran, doch das fremde Mädchen war plötzlich verschwunden. Suchend sah Michel sich um, da sprang Elisabeth mit einem Jagdmesser in der Hand aus dem Gebüsch, drückte Michel an einen Baum und hielt ihm das Messer an die Kehle.
Hast du mir gedacht, du kannst mich von hinten abmurksen oder ausrauben, was? Aber das kannst du vergessen. Was ist?
Nichts.
Glaubst du, dass ich nicht ernst mache, nur weil ich ein Mädchen bin?
Doch, klar.
Aber das macht dir keine Angst?
Michel schüttelte den Kopf und sah das fremde Mädchen fasziniert an.
Wer bist du?
Michel. Michel, Töpfer. Also mein Vater ist Töpfer. Und mein Bruder ist auch Töpfer, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das mein Leben lang machen will.
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Kannst du das denn auch beweisen, Töpferbursche?
Ja.
Michel holte eine kleine Tonflöte hervor, die er an einem ledernen Band um den Hals trug.
Die hast du gemacht?
Und das Lied auch.
Na gut. Du darfst dich entfernen.
Doch Michel sah Elisabeth nur verzaubert an.
Na los, verschwinde!
Und wer bist du?
Ich bin dein schlimmster Albtraum.
Ich fürchte mich nicht.
Solltest du aber.
Ja, ich weiß, ich würde es auch gern, aber es geht nicht.
Du kannst dich nicht fürchten? Gar nicht? Nicht mal ein bisschen?
Michel schüttelte den Kopf.
Ich bin Elisabeth.
Elisabeth.
Prinzessin Elisabeth. Für dich einfach nur Elisabeth.
Albtraum Elisabeth.
Die beiden gaben sich die Hände und sahen sich dabei tief in die Augen. Es war nicht zu übersehen, dass sie sich auf Anhieb sehr mochten.
Du kannst meine Hand jetzt loslassen.
Eilig zog Michel seine Hand zurück.
Ja.
Darf ich mal?
Michel verstand zunächst nicht. Da zeigte Elisabeth auf die Tonflöte, die um seinen Hals hing.
Was? Klar. Du musst so genau pusten und dann so.
In dem Moment tauchten auf der Lichtung einige Reiter auf. Es war die Garde des Königs, die sich auf die Suche nach Elisabeth gemacht hatte.
Mist!
Elisabeth wollte Michel die Tonflöte eilig zurückgeben.
Nee, bitte behalt die. Bitte behalt die.
Mit der Flöte in der Hand lief Elisabeth los. Doch nur ein paar Schritte. Dann blieb sie wieder stehen und sah Michel an.
Du hast mich zum Lachen gebracht. Mich bringt sonst keiner so schnell zum Lachen.
Damit stieg Elisabeth auf ihr Pferd und ritt im Galopp davon. Michel sah ihr verträumt nach. Michel kehrte in die Töpferwerkstatt zurück, wo sein Vater und Kaspar bei der Arbeit waren.
Ich habe mich verliebt.
Aha.
In eine Prinzessin.
Kaspar und sein Vater sahen Michel ungläubig an.
Idiot.
Naja, vielleicht. Vielleicht heirate ich sie ja.
Doppelt Idiot.
Was ist denn? Ich meine, warum nicht?
Prinzessinnen heiraten keine Töpfer.
Ja. Es riecht keinen, der zu dumm zum Gruseln ist.
Dann will ich das Gruseln endlich lernen.
Gesagt, getan. Michels Vater bat sofort den Küster um Hilfe. Denn dieser war für die Kirche und den Friedhof im Dorf verantwortlich. Und sicherlich hatte er eine Idee, wie Michel das Fürchten endlich lernen konnte. Der Küster war ein feister, dickbäuchiger Kerl und sehr geschäftstüchtig.
Nichts einfacher als das. Fürchten und Grusel ist die leichteste Sache der Welt. Jedes Kind kann sich fürchten.
Michel ist eine harte Nuss.
Ich auch. Kriegen wir alles hin. Was soll's denn sein? Gottesfurcht, Todesfurcht, Furcht vor Schmerzen, Versagensangst, Angst vor Monstern oder kleinen pelzigen Tierchen oder der totale Horror.
Der Vater sah den Küster vielsagend an.
Verstehe. Von allen ein bisschen. Was? Kriegen wir alles hin.
Der Küster nahm ein kleines Glöckchen und läutete es. Michel kam aus der letzten Bankreihe dazu.
Ist er das?
Mhm.
Hat er Höhenangst?
Mhm.
Kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Kann er die Glocke schlagen?
Ja.
Dann wirst du heute Nacht auf den Turm steigen. Alle Stunde schlägst du die Glocke. Wenn es irgendwo brennt, schlägst du die Glocke. Wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, schlägst du die Glocke. Verstanden?
Verstanden. Kriegen wir hin.
Unterdessen versuchte der König in der Zeltstadt verzweifelt, seine Tochter zu einer richtigen Prinzessin zu erziehen. Angefangen mit der passenden Prinzessinnenkleidung. Der König hatte ein wunderschönes gelbes Samtkleid ausgesucht, das mit Rüschen und Perlen besetzt war.
Kannst du vergessen, das ziehe ich nicht an.
Ja, und ob du das anziehen wirst? Ein neuer Prinz ist unterwegs, da musst du aussehen wie eine richtige Prinzessin. Und diesmal wirst du uns nicht blamieren.
Ich habe aber keine Lust zu heiraten, nur damit du dein blödes Schloss zurückkriegst. Ich habe einfach andere Interessen.
Ah ja?
Vielleicht würde ich auch gerne mal...
Ja?
Töpfern.
Töpfern? Ist ja köstlich. Wie auch immer, eine Prinzessin töpfert nicht. Und jetzt Schluss mit Widerworten. Du wirst heiraten. Und zwar den, der unser Schloss erlöst.
Ja, und genau das wird nie passieren.
Es wurde Nacht und Michel saß geduldig wartend neben der Glocke im Kirchturm. Würde er jetzt endlich das Fürchten lernen? Eine Ratte huschte an seinen Füßen vorbei. Da bemerkte Michel, wie sich eine düstere Gestalt heranschlich. Was Michel nicht wusste, es war der Küster, der sich einen Umhang übergeworfen und eine gruselige Gespenstermaske angezogen hatte. Schauerlich sah er aus. So wollte er den Töpferjungen das Fürchten lehren. Michel sah sich um.
Hallo?
Doch die Gestalt wollte sich nicht zeigen. Michel sah sich wieder um, doch er konnte nur Schritte ausmachen.
Wer seid ihr?
Ich bin der Tod. Zeig dich.
Also, wenn ihr wirklich der Tod seid, dann habt ihr nichts zu suchen.
Ich bin gekommen, dich zu holen.
Gevatter Tod, das geht leider nicht. Ich muss die Wache halten.
Das ist ja lustig.
Also, wenn jetzt nicht geht, dann muss ich die Glocke wirklich läuten.
Der Küster kletterte nun in seiner Verkleidung als Gevatter Tod die Treppe zum Kirchturm hinauf.
Zeig dich ja nicht vor schon. Jetzt ist es Schluss.
Michel sah keine andere Möglichkeit. Er zog kräftig an dem dicken Glockenseil. Die Glocke begann zu läuten. Vor Schreck taumelte der Küster, ruderte mit den Armen, verlor dabei das Gleichgewicht und fiel rückwärts die Stufen hinunter.
Oh, Schreck.
Aua.
Ist alles in Ordnung?
Doch nichts war in Ordnung.
Aua.
Der Küster lag mit schmerzverzerrter Miene am Boden und konnte sich nicht mehr rühren. Im Morgengrauen machte Michel sich auf den Weg zurück zur Töpferwerkstatt. Und er war sehr enttäuscht, denn das Gruseln hatte er in dieser Nacht wieder nicht gelernt. Dafür hatte er einen Plan gefasst.
Ich werde euch verlassen. Ich muss das Gruseln lernen. Und irgendwo wird sich ein Meister finden.
Michels Vater gab ihm für seine Reise einige Münzen.
Nimm das. Sei sparsam. Und pass auf dich auf.
Komm her. Dann leb wohl.
Leb wohl.
Was ist, wenn ihm was zustößt?
Er wird schon klarkommen. Er ist verliebt.
So machte Michel sich auf den Weg, um endlich das Gruseln zu lernen.
So ziehe ich nun in die Welt und schlafe unter Sternen. Und eines Tages werde ich das Fürchten endlich lernen. Ach, könnte ich mich nur gruseln vor Wölfen und vor Dieben, dann würde die Prinzessin sich gleich in mich verlieben.
Michel lief schon den ganzen Tag lang bis in die Abenddämmerung hinein. Da gelangte er zu einem Fluss am Rande des Moors. Ein Torfstecher ankerte mit seinem Kahn und lud Torfbarren auf.
Abend! Könnt ihr mich vielleicht übersetzen?
Darüber?
Mhm.
Kannst du bezahlen?
Michel zahlte dem Torfstecher einen Kupferheller und so fuhren sie los.
Du weißt schon, dass es da drüben spukt im Moor.
Ich fürchte mich nicht.
Was willst du überhaupt da drüben mitten in der Nacht?
Ich will das Gruseln lernen.
Ein Taler gegen dein Kupferheller, dass du dich da drüben zu Tode gruseln wirst.
Abgemacht.
Mit einem mulmigen Gefühl machte der Torfstecher seinen Kahn am anderen Ufer fest und ließ Michel aussteigen. Es war schon dunkel, als Michel das Moor erreichte. Neblig war es, unheimliche Geräusche waren zu hören und tausende kleiner Irrlichter umschwirrten Michel. Doch Michel wedelte die Irrlichter lässig mit der Hand weg und ging unbekümmert weiter. Irgendwann suchte er sich eine gemütliche Stelle und entfachte ein Feuer. Hier wollte er über Nacht rasten. Da kletterten aus dem Moor zwei stinkende, dreckige Wesen. Es waren die Moorleichen Ragin und Bandulf. Zum Fürchten sahen sie aus. Tot und doch nicht tot. Uralt. Moorig. Die Kleidung nur Fetzen. Fauchend und zischend kamen sie auf Michel zu, der sie interessiert und neugierig ansah. Keine Spur von Angst.
Oh, hallo. Ich hab euch gar nicht kommen. Kommt ihr aus dem Moor? Bitte? Das hört sich nicht gut an. Wollte ich vielleicht erstmal mit ins Feuer setzen?
Die beiden Moorleichen fauchten, spuckten und sahen Michel mit ihren leeren Augen an.
Verstehe. Vielleicht sollten wir uns erstmal vorstellen. Also, ich bin Michel, Töpfer. Also, eigentlich ist mein Vater Töpfer und mein Bruder ist Töpfer, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das mein Leben lang machen möchte. So.
Als die beiden Moorleichen noch immer kein Wort hervorbrachten, trat Michel den beiden freundlich entgegen und schüttelte Ragin die Hand.
Namens.
Doch da hatte er plötzlich den ganzen Arm der Moorleiche in der Hand. Ragin fauchte wütend, während Bandulf schadenfroh auflachte.
Das tut mir leid, das wollte ich nicht.
Los, Ragin, hol dir das Ärmchen. Das machst du doch mit links. Halt mich nicht. Ich hol ihn mir schon. Du traust dich nicht. Ich trau mich schon. Ich brauche nur einen Plan.
Was denn für ein Plan? Hä? Schiss, hast du Schiss?
Ich hab keinen Schiss.
Hast du doch?
Hab ich nicht. Doch, nein, doch, nein.
Hey, ich hab den immer noch. Was ist jetzt?
Was ist jetzt mit deinem Plan? Du holst ihn. Das ist kein Plan.
So, ich zähl bis drei. Also,
lass uns verschwinden.
Was ist mit meinem Arm?
Du bist doch eh Rechtshänder.
Die Moorleichen suchten eilig das Weite. Dieser Töpferjunge war ihnen ganz und gar nicht geheuer.
Nee. Hey, Jungs, jetzt bleibt mal hier.
Der Morgen brach an und Michel kehrte zurück zum Fluss, wo ihn der Torfstecher mit seinem Kahn schon erwartete. Michel hatte den Arm der Moorleiche dabei und warf ihn in den Kahn, direkt vor die Füße des Torfstechers.
Morgen!
Teufel soll ich holen?
Wenn du mich das fürchten lernen kannst, gerne. Ich hab die Wette gewonnen.
Zerknirscht warf der Torfstecher Michel die versprochene Silbermünze zu. Und Michel ging seines Weges. Der Torfstecher blieb ungläubig zurück. Dass jemand eine Nacht im Moor überstanden hat, das hatte er noch nie erlebt. In der königlichen Zeltstadt hatte sich unterdessen Besuch eingestellt. Der König saß auf dem Thron und empfing einen Prinzenanwärter nach dem nächsten. Es musste doch einen geben, der das Schloss von seinem Spuk befreien konnte und dafür seine Tochter heiraten würde. Prinzessin Elisabeth saß gelangweilt neben dem König.
Wer ist der Nächste?
Prinz Ludo von Gundling, Majestät.
Herein damit.
Ein geschniegelter, schnöseliger Prinz betrat das Zelt. Er hatte die edelsten Prinzenkleider an und trug auf seinem Kopf einen eleganten Hut mit zwei langen Fasanenfedern. Formvollendet verbeugte sich der Prinz.
Majestät.
Prinzessin.
Prinz Ludo von und zu Gundlingen. Ihr habt ein Problem. Ich bin die Lösung.
Ist das so? Mhm. Na, siehst du. Endlich mal ein...
Profi? Ganz richtig, Majestät. Ich habe schon hunderte von Schlössern befreit. Quasi eine Kleinigkeit.
Ihr haltet euch also für einen Mann ohne Furcht.
Prinz Ludo hatte nur Augen für die schöne Prinzessin.
Hat euch schon mal jemand gesagt, dass ihr wundervolle Augen habt?
Ständig.
Furcht. Furcht, Majestät, ist, war und wird für das Geschlecht derer von und zu Gundlingen immer bleiben ein Fremdwort.
Na wunderbar. Dann werde ich euch mal die Regeln erklären. Erstens, ihr müsst...
Eine Nacht in diesem verfluchten Schloss verbringen. Ja, ja, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Praktisch erledigt.
Zweitens, ihr erhaltet...
2/3 eures Kronschatzes als Erfolgsprämie.
2/3 ausgeschlossen. 50-50.
Die Hälfte. Drunter mache ich's nicht. Natürlich die Prinzessin zur Frau.
Papa!
So soll es sein.
Nun denn, betrachtet euer Schloss als erlöst. Erlöst von einem aus dem Geschlecht derer zu Gundlingen.
Doch am nächsten Morgen, als der eingebildete Prinz zurück ins Zelt des Königs kam, war er völlig verändert. Er hatte wirre Haare, abgerissene Kleidung und war starr vor Schreck. Sehr zu Prinzessin Elisabeths Freude.
Der Nebel, der Maul, das Grauen. Mama! Bringt ihn zu den anderen.
Der Nächste.
Der nächste Bewerber betrat das Zelt. Es war ein Kerl wie ein Baum, so viele Muskeln hatte er. Er trug einen Fellumhang, schwere Ketten um den Hals und ein Schwert in der Hand.
Aha. Wie heißt du?
Igor.
Du kennst die Regeln?
Igor.
Sehr gut. Und ihr habt keine Furcht?
Igor.
Der König schien nicht recht überzeugt. Aber auch Igor sollte sein Glück auf dem Schloss versuchen.
Igor?
Doch vergeblich. Leichenblass, am Daumen lutschend, schluchzend, kam er am nächsten Morgen aus dem Schloss zurück.
Führt ihn ab. Der Nächste!
Majestät, es gibt niemanden mehr, der den Mut hat. Prinz Igor war der Letzte.
Er soll eben einfach nicht sein, Papa.
Nein. Macht überall bekannt, dass ich einen furchtlosen Mann suche. Prinz oder Bettler, das ist mir ganz egal. Es wird sich ja wohl irgendeiner finden, der diese verfluchten Geister vertreibt. Hopp!
Es war Abend geworden und Michel kam zu einem kleinen Wirtshaus, das an einer Wegkreuzung lag. Unheimlich wirkte es. Doch Michel klopfte furchtlos an die Tür, denn er brauchte eine Bleibe für die Nacht. Die Tür öffnete sich. Ein düster, dreinblickender Wirt stand vor ihm und musterte ihn misstrauisch.
Also, was zu essen und einen Platz zum Schlafen, wenn es geht.
Michel folgte dem Wirt in die Stube. Tabakrauch hing schwer unter der Decke. Düstere, zerlumpte Gesellen rotteten sich um die Tische. Eine Gesellschaft zum Fürchten, die Michel spöttisch musterte. Der Wirt knallte Michel das Essen auf den Tisch. Es war ein Teller mit undefinierbarem Gemansche.
Tagesgericht und hier wird nicht gemeckert.
Klasse, vielen Dank.
Kommst du her, Püppchen?
Aus der Stadt?
Aus der Stadt, ja. Wie bist du hierher gekommen?
Ja, durchs Moor.
Wird ja immer besser. Niemand schafft es hierher durchs Moor.
Doch, ich. Ich will das Fürchten lernen. Aber nix.
Das kannst du haben.
Der Wirt hielt Michel ein Plakat mit der königlichen Bekanntmachung vor die Nase.
Lesen!
Darauf stand: Männer ohne Furcht gesucht.
Da haben schon ganz andere Kerle das Fürchten gelernt. Ganze Kerle. Nicht so Püppchen wie du, Püppchen.
Das will ich versuchen.
Hör mal, das ist kein Spaß. Das ist der sichere Tod.
Seid ihr euch da auch ganz sicher?
Es gibt da einen König, der lebte einst in einem großen Schloss. Ein Schloss voller Schätze, unvorstellbarer Reichtum. Bis eines Tages ein Fluch auf das Schloss fiel und alles in Dunkelheit hüllte. Der König musste fliehen und alles zurücklassen. Seitdem, so sagt man, herrscht dort im Schloss das Grauen. Betritt jemand das Schloss, dann fressen die Untoten seine Seele. Aber vorher reißen sie dir noch die Augen aus. Da wirst du verrückt. Da wirst du einfach verrückt. Da wirst du aufgeschlitzt, in Streifen geschnitten. Und das, so hört man, ist erst der Anfang.
Da schaltete sich einer der düsteren Gesellen ein.
Aber der, der ohne Unterlass mit Mut und aller Kraft es schafft, das Schloss zu befreien aus diesen dunklen Zeiten und das Gute dazu treibt, von Neuem zu gedeihen. Der ohne völlig durchzudrehen und ohne sich zu stressen, das Böse dort verjagt, der bekommt die Prinzessin!
Schnauze!
Prinzessin?
Niemand kriegt die Prinzessin. Das Schloss gehört jetzt den Seelen der Verdammten. Und niemand, hörst du, niemand, der bei Verstand ist, kann es ihnen wieder wegnehmen. Niemand!
Aber was, wenn jemand kommt, der keine Furcht kennt?
Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Kehr um. Wenn du an deinem Leben hängst, kehr um. Da im Schloss, da herrscht das Grauen.
Wo muss ich hin?
Am nächsten Morgen im Zelt des Königs.
Ach komm, Papa, es gibt Schlimmeres.
Schlimmeres? Das ist eine Katastrophe. Ein König ohne Königreich. Was sollen die anderen Könige denken?
Das kann uns doch egal sein.
Wir werden auswandern müssen. Oder noch Schlimmeres.
Klingt doch aufregend.
Majestät, es hat sich doch noch jemand gemeldet.
Ah ja? Ja, dann herein damit. Herein, herein.
Michel betrat das Zelt.
Bin ich noch rechtzeitig?
Elisabeth traute ihren Augen nicht. Der faszinierende Töpferjunge. Und auch wenn sie ihn natürlich auf keinen Fall heiraten wollte, sie musste verhindern, dass es ihm erging wie den anderen, die das Schloss befreien wollten.
Oh nein.
Oh doch.
Der ist zu jung, viel zu jung. Außerdem kein Prinz, der kann gleich wieder gehen.
Jetzt warte doch mal, Elisabeth. Wer bist du, mein Junge?
Michel, Eure Majestät. Ich weiß, ich bin kein Prinz,
aber... Naja, das sieht man. Und, was bist du?
Furchtlos bin ich. Aber ich will das Fürchten lernen. Und euer Schloss befreien.
Das ist doch perfekt.
Das kannst du vergessen. Und lass dieses blöde Grinsen. Du Angeber wirst schon sehen. Besser, du kehrst auf der Stelle in deine blöde Töpferei zurück. Du hast mich doch nur benutzt, um an den Schatz ranzukommen. Das ist ein Betrüger, das sieht man doch.
Ich meine das völlig ernst.
Halt die Klappe.
Also, Elisabeth, ich finde, dein junger Freund hat...
Das ist nicht mein Freund, das ist bloß ein...
Töpfer?
Der König musste grinsen, denn er hatte seine Tochter durchschaut. War sie etwa verliebt?
Eure Majestät, bitte lasst es mich versuchen.
Du bist mein Mann, Töpferbursche.
Voller Tatendrang verließ Michel das Zelt. Elisabeth folgte ihm.
Hey, wart mal! Das gerade eben war nicht so gemeint.
Ich weiß...
Halt die Klappe, ich bin dran! Du hast ja keine Ahnung, was da drüben vorgeht. Ich meine... Du musst es nicht tun, nur weil du... Also... Oh Mann, jetzt sag doch auch mal was.
Ich...
Was weißt du schon von meinen Gefühlen? Mich fragt ja keiner, was ich will. Aber du hast mich zum Lachen gebracht. Und ich... Ich will nicht, dass du jetzt ins Spukschloss gehst, denn 1 Milliarde zu 1 wirst du da drin verrückt werden vor Angst. Und dann ist alles aus und ich werde einsam und verschrumpelt sterben. Schöner Mist.
Elisabeth. Ich fürchte mich nicht.
Und was, wenn sie es dir da drüben beibringen?
Wartest du auf mich?
Elisabeth sah Michel unschlüssig an, sagte aber nichts. Schließlich drückte sie ihm die Tonflöte in die Hand, die Michel ihr bei ihrer ersten Begegnung gegeben hatte. Michel musterte Elisabeth irritiert, doch die sah ihm nur in die Augen und gab ihm schließlich einen schnellen Kuss auf den Mund.
Ich warte auf dich. Aber bild dir bloß nichts drauf ein.
Es wurde Nacht und Michel stand vor dem Spukschloss. Das Tor öffnete sich wie von Zauberhand. Unverzagt betrat Michel das Schloss. Hinter ihm knallte das Tor wieder zu. Michel durchquerte den verlassenen Flur. Da vernahm er ein Geräusch. Es klang wie ein Gluckern, Brodeln.
Hallo? Hallo? Hallo?
Doch da war nichts. Michel ging weiter, als ein Luftzug durch den Flur wehte. Staub wirbelte auf. Und plötzlich kam durch den Schlossflur ein riesengroßer Geist geschwebt, der aussah wie ein durchsichtiges Tiefseewesen. Er hatte ein riesiges Maul, lange, bläulich schimmernde Tentakel und sah aus, als sei er aus Dampf. Bedrohlich baute sich das gruselige Wesen vor Michel auf. Doch der betrachtete es kein bisschen erschrocken, sondern eher interessiert.
Ich habe mich schon gewundert, dass hier niemand...
Weiter kam er nicht, denn das Wesen riss sein Maul auf und flog auf ihn zu. Michel blieb einfach stehen. Der Geist wurde immer größer und größer, verzerrte sein Gesicht zu einer Fratze, die Michel zu verschlingen drohte. Doch dann prallte der Geist gegen Michel und zerplatzte in 1000 feine Tröpfchen. Michel war ziemlich beeindruckt.
Stark.
Gegruselt hatte Michel sich aber nicht. Also ging er weiter, die Treppe hinauf. Michel betrat im ersten Stockwerk das ehemalige Gemach des Königs. Darin stand ein riesiges, königliches Bett. Es war frisch bezogen, mit weichen Kissen, warmen Decken. Genau das Richtige, um sich kurz auszuruhen. Michel machte es sich bequem und schlief schon kurz darauf ein. So bekam er nicht mit, dass sich die Tür plötzlich öffnete. Eine Katze huschte ins Zimmer. Kamin und Kerzen zündeten sich wie von Geisterhand an. Ein Stuhl kippte um. Doch Michel schlief selig weiter. Da kam eine Stimme aus dem Nichts.
Michel. Michel.
Michel setzte sich auf und bemerkte erst jetzt den brennenden Kamin und die Kerzen.
Nicht schlecht.
Gerade wollte Michel sich wieder hinlegen, da entdeckte er an der Bettkante eine unheimliche, gespenstische Frauengestalt, die ihn anstarrte. Sie hatte lange, weiße Haare, eisig kalte Augen und ein fratzenhaftes Gesicht.
Willkommen im Schloss ohne Wiederkehr.
Hallo. Und wer seid ihr?
Ich bin Tiamat, Herrscherin der Geister und Dämonen.
Angenehm, Michel. Also kein Herrscher von irgendwas, einfach nur Michel. Und... Also was wollt ihr jetzt von mir?
Niemand hat es jemals bis hierher geschafft. Ich habe ein Rätsel für dich, Töpferbursche. Kannst du es lösen, so verschone ich dich. Löst du es nicht, so nehme ich dich mit.
Okay. Und wohin?
Tiamat antwortete mit anderer Stimme.
In die Geisterwelt.
Also gut. Ich bin bereit.
Der es macht, will es nicht. Der es trägt, behält es nicht. Der es kauft, braucht es nicht. Der es hat, der weiß es nicht.
Michel sah die Geisterfrau ratlos an. Er hatte keine Ahnung, was des Rätsels Lösung war.
Du errätst es nicht.
Puh, das ist eine harte Nuss. Also gut, der es macht.
Der will es nicht. Der es trägt, behält es nicht.
Der es kauft, der braucht es nicht. Und der es hat, der weiß es nicht.
Michel dachte scharf nach.
Ich weiß es. Ich weiß es. Es ist ein Sarg. So, weil der es macht, also der Schreiner, der will ihn ja verkaufen. Und der es trägt, also der Sargträger, die behalten es ja nicht, weil die legen den Sarg ins Grab. Und der es kauft, der Verwandte vom Toten, der braucht ihn ja nicht, weil der ist ja noch nicht tot. Und der Tote, der weiß ja nicht, dass er im Sarg liegt, weil er eben schon tot ist.
Nein! Du hast es erraten!
Damit war Tiamat verschwunden. Michel sah sich erstaunt um.
Wie, das war's jetzt schon?
Und befand sich plötzlich in einem Spiegelkabinett. Michel brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Da sah er sein eigenes Spiegelbild, das sich zu einer gruseligen Fratze verzerrte und zu ihm sprach.
In den Spiegel musst du schauen. Zwischen Spiegeln keine Tränen. In den Spiegeln liegt das Grauen. Komm zu mir und sieh's von innen.
Michel schüttelte nur den Kopf und ging weiter. Michel drehte sich um und tastete sich unbeeindruckt weiter durch das Labyrinth. In allen Spiegeln sah er nur sich selbst. Er drehte sich, aber er fürchtete sich nicht. Doch egal in welche Richtung er sich drehte, er konnte den Ausgang nicht finden.
Es geht nicht.
Fürchtest du dich?
Nein. Da draußen wartet jemand auf mich.
Vergiss.
Das kann ich nicht. Ich liebe sie.
Doch Michels Kräfte begannen zu schwinden. Er fiel auf die Knie, zu erschöpft weiterzulaufen.
Zwischen Spiegeln musst du bangen. Gläser ohne Rauch und Zeit. Voller Angst bist du gefangen. Stumm in aller Ewigkeit.
Stumm in alle Ewigkeit.
Da hatte Michel eine Idee. Er holte die Tonflöte hervor und blies einen schrillen Ton. Und der zeigte seine Wirkung. Spiegel für Spiegel zerbrach und der Weg für Michel war frei. Es wurde Morgen und Elisabeth erwachte. Die Nacht war vorbei. Doch wie war es Michel im Spukschloss ergangen? Eilig lief sie los. Da kam ihr Michel schon entgegen. Unversehrt und guter Dinge. Glücklich sahen die beiden sich an.
Jetzt musst du mich wohl heiraten.
Ich fürchte mich nicht.
Idiot.
Prinzessin Albtraum.
Prinz Furchtlos, was habt ihr denn jetzt vor?
Ja, ein bisschen reisen. Würdet ihr mich vielleicht begleiten?
Ja.
Die beiden versanken in einem Kuss. Und während im Schloss und im ganzen Dorf die Vorbereitungen für die Hochzeit liefen, packten Elisabeth und Michel Kisten für ihre große Reise, die sie schon am nächsten Tag antreten wollten.
So. Ich glaube, jetzt haben wir alles.
Das glaube ich auch.
Morgen geht's endlich los! Und es ist bestimmt nicht schlimm, dass du das Fürchten nicht gelernt hast?
Ach.
Michel ließ sich auf das große Himmelbett der Prinzessin fallen.
Liegst du bequem?
Ja.
Grinsend zog Elisabeth an einem Strick, der von dem Himmelbett herabhing. Und ein Schwall von Schleim, Glibber und Würmern ergoss sich über Michel ins Bett.
Was war das?
Du hast dich gerade gegruselt.
Gegruselt?
Ja.
Ich hab mich gegruselt. Ich kann's doch.
Ist doch ganz einfach, oder?
Ich glaub, dass ich das schon immer konnte. Seit ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich dieses Gefühl gehabt. Dieses Gruseln.
Ja, danke, sehr schmeichelhaft.
Nein, ich meine,
wenn ich mir vorgestellt habe, dass du eben nicht auf mich wartest, dann war das genau das. Und es hat sich genau so angefühlt. Gruselig.
Du hast Angst gehabt, mich zu verlieren?
Wie vor nichts sonst auf der Welt.
Glücklich umarmte und küsste sich das Paar. Nun hatten sie alles, was sie brauchten. Sie hatten einander und Michel hatte endlich das Fürchten gelernt. Das war Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Nach einem Märchen der Brüder Grimm. Mit Tim Oliver Schulz, Isolda Düschaug, Anna Thalbach, Heiner Lauterbach, Rick Kevanian und Michael Kessler. Regie: Tobias Wiemann. Originaldrehbuch: Mario Giordano. Produzentin: Kirsten Lukacek. Audiobearbeitung: Frank Burmann und Friederike Weimar. Sprecherin: Sascha X. Audiofassung: Annette Schönberger und Holger Postler. Audioproduktion: Katharina Wagner. Redaktion: Michaela Herold und Lina Kokali. Eine Bremedia-Produktion im Auftrag von Radio Bremen 2020.